Ich möchte einen Text lesen aus 2. Korinther 5. Und er soll uns zu dem Thema alles in Christus hinführen. 2. Korinther 5, 17 bis 20. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft, die wir haben. Liebe Geschwister, bewegt einen Satz, den ich jetzt schon zweimal zugetragen bekommen habe, der ist so gruselig, dass ich ihn hier wiederholen möchte und davor warnen möchte. Es geht die Lehre um, dass Christus die Menschheit, den Menschen am Kreuz abgelehnt hat. Das ist Gotteslästerung. Und mit solchen Menschen haben wir nichts zu schaffen. Sondern am Kreuz von Golgatha hat Gott Ja zu dieser Welt gesagt und hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wäre das Kreuz nicht gewesen, gäbe es keine Hoffnung, für mich nicht und für dich nicht und für diese Welt nicht. Weil aber Christus gestorben ist am Kreuz, darum können wir voller Freude und Freiheit die Botschaft der Versöhnung in Jesus Christus verkündigen. Und daran wollen wir festhalten, bis wir die Augen zumachen oder der Herr wiederkommt. Egal, was andere uns sagen. Es ist eine Grundlage und ein Grundfeste unseres Glaubenslebens.
Gott redet auch heute und auf seine Stimme hören, ist wirklich das A und O. Und das ist so gut zu wissen. Und das ist auch Grund zur Freude. Ja. Also der Wecker klingelt ganz früh, ein neuer Arbeitstag beginnt. Schon wieder ins Büro gehen, die gleichen Gesichter, der gleiche Chef, die gleichen Arbeitskollegen, draußen die gleichen Wege und Ampeln, der gleiche Stress. Als ich die Straße entlang gehe, fährt mein Blick auf einen Motorradfahrer mit einem Rucksack. Lächle, Gott liebt dich. Wie viele Aufkleber und T-Shirts und Plakate hast du mit dieser Aufschrift schon gesehen? Viele, nicht wahr? Sie sind schon so bekannt, dass sie keine größere Wirkung bei den Menschen hervorrufen. Und der Bruder berichtet weiter, der Lehrer an einer Schule war, als ich die Flure der Schule entlang ging, näherte sich mir ein Schüler und fragte mich, was ist los mit Ihnen, Lehrer? Sie lächeln ja überhaupt nicht mehr. Was fällt diesem Schüler ein, einem Lehrer so gegenüberzutreten? Und diese Frage beschäftigte mich den ganzen Tag, auch die ganze Woche. Und als ich über sie nachdachte, wurde mir bewusst, dass ich mehr um das besorgt war, was mir fehlte, als zufrieden zu sein mit dem, was ich hatte. Wie einfach ist es doch, die vielen Segnungen, die wir haben, zu vergessen. Wir haben viel mehr als andere Menschen. Aber manchmal vergessen wir die Freude. So einfach. Wir sind privilegiert. Wir haben Christus in unserem Herzen. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Also freu dich an Gott. Und dazu passt der Text auch aus Kolosser 2, 6 bis 15, den ich lesen möchte. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und in ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Es geht in das rein, was der Martin eben kurz erklärte. Liebe Geschwister, lasst uns festhalten an ihm. Und ich habe das überschrieben, alles in Christus. Und das größte Bedürfnis eines jeden Christen ist Christus selbst. Sowohl in seinem Leben auf der Erde, als auch für die Ewigkeit. Alles, was wir brauchen, finden wir in Christus. Stunde um Stunde, Tag um Tag, Jahr für Jahr. Immer brauchen wir Christus und immer finden wir in Christus alles, was wir brauchen. Und das ist die Sorge, dass die Kolosse genau dies vergessen könnten, die den Apostel Paulus dazu antreibt, seinen Brief an sie zu verfassen. Also niemals mehr als Christus. Die Anweisung des Paulus an die Kolosser ist klar und deutlich. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Genauso wie sie am Anfang im Glauben zu Christus gekommen sind und ihn als ihren Herrn und Erlöser aufgenommen haben, so sollen sie nun auch weiterhin in ihm leben, in ihm wandeln. Dann ist meine Frage, erinnerst du dich noch, als Jesus Christus dir begegnet ist? Hast du dich geärgert oder hast du dich gefreut? Und der Tag unserer Entscheidung für Christus war nicht nur ein guter Anfang, den man irgendwann hinter sich lassen muss. Nein, es ist dieselbe Herzenshaltung, aus der heraus wir unsere weitere Nachfolge leben sollen. Und Paulus warnt die Kolosse vor den Gedanken, dass Christus irgendwann nicht genug sei und dass sie mehr oder etwas anderes als Christus bräuchten. Und Paulus wählt seine Worte nicht grundlos. Er hatte gehört, dass Irrlehrer in die Gemeinde nach Kolossee gekommen waren und falsche Ansichten über Christus und das Christsein verbreiteten. Und so schreibt er weiter: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Seine deutliche Warnung richtet sich gegen eine Art von Synkretismus, eine Vermischung verschiedener religiöser Lehren und Praktiken zu etwas Neuem, das nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Und der Synkretismus in Kolossee war eine Verknüpfung aus griechischen Weltanschauungen und jüdischen Traditionen. So behaupteten diese Irrlehrer zum Beispiel, dass der Körper weniger wert sei als die Seele und deshalb schonungslos kasteit werden müssen. Und das Halten bestimmter jüdischer Feiertage unbedingt notwendig. Und deshalb schreibt Paulus, dass diese Philosophie gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der den Grundsätzen der Welt ist, sie entspringt keiner göttlichen Offenbarung, sondern besteht aus rein menschlichen Gedanken und damit ist sie nicht schriftgemäß. Sie lässt sich nicht vereinbaren mit dem, was Gott uns in der Bibel überliefert hat. Das Christentum plus etwas anderem ist kein Christentum mehr. Und deshalb warnt Paulus eindringlich: Habt Acht. Denn diese von Menschen gemachte Religion will euch einreden, dass ihr mehr braucht als Christus. Aber das ist nicht wahr. Ihr braucht niemals mehr als Christus, denn so das Fazit von Paulus: Alles, was ihr braucht, ist in Christus zu finden. Wenn ich eine Blume, da ist das ja mit dem Verwurzeln im Vers 7, ich eine Blume eben ins Beet gepflanzt habe, kann ein Kind sie leicht wieder herausziehen. Ist sie aber nach einigen Wochen dort eingewurzelt, so wird sie sich eher zerreißen als herausziehen lassen. Und auch die Kolosser und wir dürfen und müssen so in Christus verwurzelt sein, dass nicht mehr Einflüsse und Zeitströmungen und männervolle Überredungskunst uns aus diesem Wurzelboden herausreißen können und woanders hin verpflanzen. Unsere ganzen Lebenswurzeln in diesem Christus, Jesus, dem Herrn hineinsenken und mit unserem ganzen Sein in ihm verwurzeln, das erst ist Christentum. Sand oder Fels. Jesus hat dieses Gleichnis selber gebracht. Und Paulus mahnt, bleibt gefestigt durch den Glauben, wie ihr gelehrt wurdet. Das ist so wichtig, wie wir gelehrt wurden. Im Psalm 1, 2 und 3 steht ja, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, trägt Frucht zur rechten Zeit, seine Blätter verwelken nicht, alles, was er tut, gelingt. Leben mit Gott, sie stehen fest wie Bäume und bekommen ihre Kraft von Gott. Sie dürfen sich auf Gottes Treue auch im Endgericht freuen und kennen die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Apostelgeschichte 2, 42, sie aber hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Es war kein Strohfeuer, sondern erwies sich als geistgewirkte Frucht. Sie blieben treu und fest zusammen. Und Lukas nennt die vier Stützen, durch die Gemeinde gebaut wird: Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das müssen wir uns immer wieder neu sagen. Und für mich persönlich immer ganz wichtig, aus Kapitel 4, der Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen, in dem sie errettet werden können, als nur dieser Name, Jesus Christus. Verwurzelt, fest gegründet in ihm. Und wer Christus ist und was wir in ihm sind, sein erstes Argument gründet sich auf dem Wesen der Natur Jesu Christi selbst und darauf, was wir in Christus sind. Paulus macht deutlich, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Vers 9. Jesus ist Gott selbst. Niemand steht über ihm. Er ist das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt und hat damit die Kontrolle und die Macht über alle weltlichen und geistigen Mächte. Nichts und niemand ist größer als dieser Jesus. Und denn er ist nicht nur ein Geschöpf unter vielen, sondern er ist Gott. Lass uns das immer wieder, wenn wir von anderen hören. Er ist Mensch oder Prophet oder was weiß ich. Nein, er ist Gott. Wenn wir in Jesus Christus sind, mit ihm vereint, dann haben wir Anteil an dem Größten und Herrlichsten, dann haben wir Gott selbst. Und deshalb fährt Paulus fort, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Sie ist bereits geschehen. Wir sind in und durch Jesus zur Vollkommenheit gelangt und das nicht erst im Himmel, nein, schon hier auf Erden. Selbst hier in unserem irdischen, oftmals sehr unvollkommenen Leben haben wir in Christus schon die Fülle. Wir sind in ihm zur Perfektion gebracht worden, makellos und rein stehen wir durch ihn vor Gott, nicht aus uns, aber durch ihn. Also was wir brauchen, brauchen wir mehr als ihn? Nein. Und wie könnten wir uns jemals nach etwas Zusätzlichem sehnen? Aller geistlicher Segen fließt durch ihn auf uns über und es ist eindeutig. Christus plus ist nichts, aber Christus plus nichts ist alles. Das müssen wir uns immer wieder neu sagen. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle. Und alle Fragen der Welt münden doch in der Frage nach Gott. In Christus schimmern nicht einzelne Züge der Gottheit hindurch. Hier wohnt in einem Menschen die ganze Fülle der Gottheit. Gott mit seinem ganzen Wesen. Und darum ist er die Antwort auf alle Fragen. Nicht theoretisch in Wörtern, sondern lebendig in seiner Person. Es ist wichtig, dass Paulus nicht sagt, in ihm wohnte, sondern in ihm wohnt. Wer aber im Ernst nach Gott fragt, der will den ganzen Gott. Gott bis in die Tiefen des Herzens und Wesens. Ihm bezeugt die Gemeinde triumphierend und unbeirrbar, erleuchtet vom Heiligen Geist, jawohl, die ganze Fülle der Gottheit in ihm, in Christus, in ihm allein und in ihm ganz. Die Gemeinde Jesu weiß es seit über 2000 Jahren und erfährt es immer wieder aufs Neue unter allen Umständen und bei jedem Menschen, ob einfach oder studiert, dass in der Kreuzestat Jesu und seiner Auferstehung diese Antwort in Vollmacht gegeben ist. Wie in Jesus die Fülle der Gottheit wohnt, so wird auch der Mensch in ihm erfüllt. Und in ihm seid ihr erfüllt, sagt die Schrift. In Christus findet sich der Mensch nicht theoretisch, sondern real. Als der nach Gottes Bild geschaffene, im Sündenfall zerstörte und nun errettete und erneuerte Mensch. Und all seine Fragen nach sich selbst, seinem Woher, seinem Wohin, kommen darin wesenhaft zu Ruhe. Und Johannes 1,16 steht ja, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und Johannes kann nur staunen und danken auf sein Leben zurückblicken, das durch Jesus unermesslich reich geworden ist. Er hat erfahren, wie groß und wie herrlich diese Fülle war, aus der er unbegrenzt nehmen durfte. Durch ein Wir alle schließt er sich mit vielen zusammen. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Das ist ja eine Erfahrung aller Christen in allen Zeiten und an allen Orten. Als Christ leben, niemals in sich selber etwas haben, ihr Lieben, sondern fort und fort aus einer unausschöpflichen Fülle nehmen und empfangen. Im Evangelium kann man nur danken und rühmen, was man empfing, Gnade um Gnade. Wir stehen am Anfang des Christseins staunend vor dieser Gnade, die uns errettend aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, aus dem Tode zum Leben brachte. Und so wird im Laufe des Lebens diese Gnade des Anfangs überströmt von immer neuer Gnade, wie aus einer Quelle Wasser über Wasser fließt. Und darum ist das Christenleben vom Anfang bis zum Ende Staunen und Danken und vollkommene Freude. Frage, wie viel Gemeinschaft hast du mit Gott und Jesus? 10 Minuten, 30 Minuten, ich spreche von der Fülle. In Johannes 7, 38 steht, Ströme lebendigen Wassers sollen fließen oder plätschert es nur ein wenig? Sind wir mit wenig zufrieden oder darf es etwas mehr sein? Ich hatte vor Wochen mal ein Bild vor Augen, da konnte ich 2 Wasserfälle sehen. An einem ganz dünnes Rinnsal und darunter stand ein Mensch, über den das Wasser floss. Und ein paar 100 Meter weiter, da war wieder so ein Wasserstrom, der war breit, viel. Da waren ganz viele Leute drunter. Und die wurden so von dem Wasser voll gemacht, wenn man jetzt das Wasser auf den Heiligen Geist nimmt, die waren so voll Freude, die jubelten und sprangen und machten, und der andere lebte spärlich sein Leben dahin. Ist das eine Frage, inwieweit öffne ich mich diesem Quell, diesem Jesus, dass er mich ausfüllen kann? Bin ich mit wenig zufrieden, dass so ein bisschen tröpfelt, ich habe ja auch? Oder setze ich mich dem aus und sage, Hurra, Halleluja, was ist da los? Ja? Und ich glaube, das liegt schon an uns. Es ist ja alles umsonst. Nur die Frage an mich und uns ist ja, bin ich mit wenig zufrieden? Oder will ich mich von Gott mehr gebrauchen zu lassen? Und dazu brauche ich eben die Kraft seines Heiligen Geistes. Und ich glaube, das ist so wichtig. Also die Fülle, von der hier die Rede ist. Was Gott in uns und für uns durch Christus getan hat, das zweite Argument von Paulus, gründet ja darauf, was Gott durch Christus in uns für uns getan hat. Er bleibt also nicht dabei stehen, den Kolossen nur mitzuteilen, dass sie alles in Christus haben. Er erläutert ja nun auch konkret, was sie in Christus haben und welche Auswirkungen ihre Einheit mit ihm hat, mit diesem Jesus. Und da steht dann auch davon der Beschneidung. In ihm seid ihr auch beschnitten, mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus im Vers 11. Da greift er hier ein Thema auf, der Ellehrer, der die Auffassung vertraten, dass sich auch die Heiden beschneiden lassen müssen, um zur geistlichen Fülle zu gelangen. Aber Paulus wendet sich entschieden dagegen. Er sagt, dass eine solche äußerliche Beschneidung nicht notwendig ist, denn Gott hat uns längst innerlich in Christus beschnitten und diese Beschneidung ist keine Beschneidung durch Menschenhand, sie besteht auch nicht im Ablegen der männlichen Vorhaut, sondern im Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. Das heißt, unseres alten, ungläubigen, rebellierenden, sündhaften Ego. Und das geschieht einer Herztransplantation. Und da steht im Hesekiel 36, 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ja, und das müssen wir immer wieder so auch vor Augen haben. Ne? Also bildlich gesprochen, von Gott herausgeschnitten. Und dafür ein fleischernes eingesetzt, also eine Herztransplantation. Ein Herz, das danach trachtet, Gott zu gefallen, in seinen Wegen zu wandeln und ihm zu gehorchen. Ja, ein Herz, das überhaupt erst in der Lage ist, seine Gebote zu halten. Und all dies ist nur durch Jesus möglich. In ihm seid ihr beschnitten, sagt Paulus, und zwar mit der Beschneidung des Christus. Und diese innere Beschneidung ist die wahre Beschneidung, die jeder Mensch braucht und auf die äußere Beschneidung des Alten Testamentes nur hinweisen sollte. Und diese Beschneidung kann kein Mensch durch eigene Anstrengungen, durch Halten von Ritualen, Zeremonien herbeiführen. Sie ist die Gabe Gottes. Alle, die diese wahre Beschneidung erfahren haben, sind Christus zur Fülle gebracht und brauchen deshalb keine äußerlichen Zeremonien mehr, um zur vollkommenen Fülle zu gelangen. Taufe und Auferstehung, Paulus bringt diese innere Beschneidung mit der Taufe in Verbindung. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Vers 12. Er spricht dabei jedoch weder von Wasser, das über Säuglinge geträufelt wird, noch von Erwachsenen, die in einem Gewässer untergetaucht werden. Nein, er meint, dass hineingetauft werden in den Leib Christi. Die Vereinigung mit Christus, und das wird deutlich in Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Paulus spricht von einem göttlichen Wunderwerk, das im Leben der Kolosser und auch an Jesus Christus von Neuem geboren ist, sehen kann. Er sagt, dass wir einst tot waren. Und meint damit den geistlichen Tod durch unsere Sünden. Wir wissen, dass Tote gar nichts tun können. In ihnen ist kein Leben mehr und sie haben nicht die Fähigkeit oder die Willenskraft, ins Leben zurückzukehren. Und deshalb braucht es ein Wunder. Ein Eingriff von außen. Und Paulus gebraucht dieses Bild, um zu verdeutlichen, dass ein geistlich neues Leben nicht etwas ist, das man durch menschliche Werke herbeiführen kann. Aber Gott kann es bewirken. Durch die Taufe, durch unser Einswerden mit Christus sind wir nicht nur mit ihm begraben, sondern auch mit ihm auferweckt worden. Und in Christus, unser altes Ich ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und durch seine Auferstehung haben wir neues Leben bekommen. Das müssen wir uns immer wieder bezeugen und Mut machen. Die getilgte Schuldschrift. Aber wie war es Gott überhaupt möglich, dieses Wunder zu bewirken? Wie war es ihm möglich, uns schuldbeladene, unreine Menschen mit seinem sündlosen, heiligen Sohn zu vereinen? Gottes Wort gibt uns die Antwort, indem er uns alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat es den Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Und es gab nur eine Möglichkeit, unsere Schuld, die uns von Gott trennte, musste aus dem Weg geschafft werden. Wenn wir Gottes Gesetze betrachten, merken wir, Gottes Satzungen und Rechtsansprüche stehen gegen uns und rufen laut nach Vergeltung. Und genau das ist der Sinn des Gesetzes. Es soll uns helfen zu verstehen, dass wir von uns aus niemals in der Lage sind, diese lange Liste an Übertretungen auszulöschen, sie rückgängig zu machen, sie abzugelten oder dafür jemals genügend zu büßen. Aber es gibt eine wunderbare Botschaft. Gott hat selbst diese Schuld für uns aus dem Weg geräumt. Jesus Christus hat den Schuldbrief ausgelöscht, ihn ein für alle Mal vernichtet. Und zwar, indem er selbst die Summe, die darauf stand, durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Das, was wir verbrochen haben, unsere Schuld, wurde ihm angerechnet. Und Gott behandelte Christus so, als hätte er all unsere Schuld begangen, und uns behandelt er so, als hätten wir niemals gesündigt. Und das ist es, was es heißt, in Christus zu sein. Wir erfahren vollkommene Vergebung durch Jesus Sterben, und wir können immer wieder auf das Kreuz zurückblicken und doch den Schuldbrief hängen sehen, der uns nie wieder vorgehalten wird. Weißt du, wenn der Böse dir einlullt, ne, das noch und das noch, habe ich heute Morgen gehört, nee, das ist weg. Und das festhalten, ja. Triumph über Mächte und Gewalten. Paulus erwähnt eine letzte Angelegenheit, die Gott uns durch Christus vollbracht hat. Er besiegte den Teufel und die dämonischen Mächte, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Vers 15. Was zuerst nach dem größten Triumph des Teufels aussah, war tatsächlich seine größte Niederlage. Dort am Kreuz hat Christus alle bösen Herrschaften, Gewalten besiegt, faktisch und historisch. Und dieser Sieg gilt auch uns, wenn wir in Christus sind, ihr Lieben. Dann haben Sünde, Tod, Teufel keine Macht mehr über dich. Und trotzdem sind wir herausgefordert, in diesem Leben zu kämpfen. Und unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, das müssen wir uns auch bewusst machen. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Aber auch wenn die endgültige Vernichtung des Teufels noch aussteht, sie kommt, dürfen wir diesen Kampf im Wissen um den schon durch Christus errungenen Sieg kämpfen. Wir sind auf der Siegerseite. Wir haben diese Mächte in all ihrer Wirklichkeit und Größe nicht zu fürchten, aber auch uns um ihre Gunst nicht zu bemühen. Das muss man auch sagen. Denn von vornherein schon ist unser Haupt Christus durch das Haupt jeder Macht und Gewalt. All diese Geisterwesen, die ja existieren, sind ihm unterstellt. Wie und weil sie alle durch ihn und zu ihm geschaffen sind, und nun trifft das Kreuz in seiner Größe auch diese unsichtbare Welt. Ob die Mächte als Gott nahestehende Engel oder als Gewalten Satans uns verklagen und durch unsere Schuld Macht über uns haben, jedenfalls, und das ist der Kernpunkt, Knackpunkt, ist ihnen durch das Kreuz des Sohnes Gottes jede Waffe aus der Hand geschlagen. Das müssen wir wissen. Sie sind entmachtet. Also seid mutig und stark in Jesus. Und der Europäer sagt, gibt es nicht. Aber Missionare, die man Naturvölkern damit konfrontiert werden, sagen was anderes. Sie erleben die Befreiung durch Christus. Für den, der zu Christus gehört, braucht sich nicht zu fürchten vor Geister, Ahnen, Zauberpraktiken, wenn man über dies Bescheid weiß. Also manchmal staune ich ja über viele, viele Christen, die überhaupt keine Ahnung haben, wo die sich alle mit beschäftigen. Ich denke, wie kann denn sowas sein? Und dann meckern sie, dass sie nicht vorankommen im Glauben. Also Vorsicht, nicht damit sich beschäftigen, all das ist entwaffnet, über all das triumphiert Christus und die Christen mit ihm. Aber auch wir sehen wieder anders in die Welt, müde des unzulänglichen Rationalismus, sucht gerade der heutige Mensch, komisch, ne, wieder das Geheimnisvolle. Man hat wieder Sinn für das magische Denken. Okkultismus beschäftigt wieder viele, Wissenschaft und Laien, die Astrologie nimmt immer wieder einen breiten Raum ein, in allen Medien wird geworben und unabsehbar ist der Strom von Aberglauben und Zauberei, der durch die Welt geht. Und dann heißt es, und ihr Christen bitte, etwas mehr Toleranz. Warum geht ihr an den Geheimnissen der Welt vorbei? Wie arm und nüchtern ist euer Christentum? So ist in der Gemeinde in Kolossei, ihr verpasst doch was. Und der Durchblick der Bibel hat sich ihr wieder zu öffnen begonnen. Sie weiß wieder, diese Welt ist nicht der harmlos schöne Platz rein menschlichen Lebens, sondern im Ernst der Herrschaftsbereich des Fürsten dieser Welt. Die Gemeinde weiß es wieder, und zwar nicht nur theoretisch schriftgemäß, sondern auch mit dem Ernst eigener geistlicher Erfahrungen. Es geht unser Ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, Gewalten, Weltherrscher dieser Finsternis. Gegen die Geister der Bosheit, Epheser 6,12. Sie weiß, dass eben die ihr angepriesene, magische und okkulte Sphäre der Wirkungsraum dieser Mächte ist. Ebenso wie die zahllosen, abergläubischen Praktiken, die bis in die Kreise der Christen hineingeht, geübt werden. Und der Kolosserbrief tut der Gemeinde von heute einen unschätzbaren Dienst, indem er ihr die Größe Jesu und die diese Größe und Wirkungsmacht seines Kreuzes auch nach dieser Seite hin zeigt. Menschen brauchen Befreiung, ihr Lieben. Ja? Die Gemeinde hat einen großen Auftrag, den Sieg Jesu zu verkünden, der heute noch Menschen ermöglicht, aus der Finsternis des Bösen herauszukommen, ins helle Licht Jesu des Evangeliums. Und Jesus ist gekommen, um zu retten. Und in Johannes 1,12 steht, allen denen aber, die ihn aufnahmen, schenkte er Vollmacht, Kraft, Autorität, Kinder Gottes zu werden. Und Jesus hat sich eine Gemeinde geschaffen, viele haben ihn im Glauben angenommen und ihnen gab er Vollmacht. Und es gehört Vollmacht dazu, als Gotteskinder zu leben. Ja, lass uns da ehrlich sein, die nicht natürlich geboren, sondern von Gott wiedergeboren sind. Und das Entscheidende ist dann, auf seinen Namen allein zu vertrauen. Und ich sage einfach, Christus allein. Und zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte anhängen. Eine Prinzessin bekam zu ihrem Geburtstag ein rundes Paket. Sie öffnete es gespannt und fand zu ihrem Erstaunen eine Kanonenkugel mit da drin. Eine kleine Kanonenkugel, nicht so ein Ding, aber so. Ja, war sie enttäuscht, zornig, und dann warf sie diese in eine Zimmerecke. Aber siehe da, die äußere Schale sprang auf und eine silberne kam zum Vorschein. Diese nahm sie auf und während sie diese in den Händen drehte, öffnete sie sich nochmals ein goldenes Etui. Kam zum Vorschein, mit größter Spannung öffnet sie auch dieselbe. Da lag auf schwarzem Samt ein kostbarer Goldring mit glitzernden Diamanten und ein kleiner Brief lag dabei mit vier Wörtern. aus Liebe zu dir. Vielen geht es ähnlich mit der Bibel. Sie gefällt ihnen nicht. Sie finden den Inhalt fremd und langweilig. Aber je tiefer man in deren Inhalt eindringt, umso mehr lernt man erkennen, dass sie wunderbare Schätze enthält und Schönheiten, die alle Schätze der Welt weit übersteigen. In Wahrheit ist es ja, ist die Bibel ein ganz außerordentlicher, wichtiger Liebesbrief Gottes an uns, an dich und mich. Ihr Lieben, ich mache uns Mut, die Bibel zu lesen, zu graben, zu wachsen, auch im Gemeinsamen. Wir leben in einer Welt, wo alles drunter und drüber geht. Und das sind die Anfänge und das wird mehr. Wir haben immer mehr einen geistigen Kampf. Und den kann man nur im Heiligen Geist und in Jesus Christus gewinnen. Und er hat uns alles gegeben, was hier drin steht. Und dass wir daran festhalten, das wünsche ich uns. Amen.